Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen. Der Holocaust-Leugner Bischof Richard Williamson soll seine Äußerungen widerrufen. Das verlangt der Vatikan. Barack Obama will wegen der Staatshilfe die Managerlöhne beschränken. Wir berichten aus Washington und ziehen Vergleiche mit der Schweiz. Ein gutes Jahr, aber kein Rekordergebnis. Der Basler Pharmakonzern Roche legt seine Zahlen für 2008 vor. Hier ist alles legal, finden die israelischen Siedler im Westjordanland. Reportage aus Ofra. Didier Küsch gewinnt den Super-G an der WM in Val d'Isère. Und im Dossier Bürgerpatrouillen in Lugano. Ein Quartier wehrt sich gegen Drogendealer. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Martin Durer und mit den Nachrichten Raphael von Matt.
Der Vatikan hat den erzkonservativen Bischof Richard Williamson aufgefordert, seine Leugnung des Holocaust zu widerrufen. Williamson solle sich eindeutig und öffentlich von seinen Äußerungen distanzieren, heißt es in einer Erklärung des Vatikans. Ansonsten werde er nicht wieder voll in die katholische Kirche aufgenommen. Bevor dieses Schreiben des Vatikans veröffentlicht wurde, hielt der Papst seine wöchentliche Generalaudienz ab. Dort gab Benedikt keinen Kommentar dazu ab. Der Papst hatte vor rund 2 Wochen die Exkommunikation des Holocaust-Leugners Williamson und 3 weitere Bischöfe der erzkonservativen Pius-Bruderschaft aufgehoben. In den USA sollen Firmen, die staatliche Hilfe erhalten haben, ihren Managern künftig nicht mehr als $500.000 Jahreslohn zahlen dürfen. Dies verlangt US-Präsident Barack Obama. Die Maßnahme würde beispielsweise die Großbank Citigroup und den Versicherer AIG betreffen. Außerdem kündigte Obama an, eine umfassende Reform und strikte Auflagen für die Finanzindustrie durchzusetzen. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass Manager an der Wall Street im vergangenen Jahr Bonuszahlungen von $18 Milliarden erhalten hatten. US-Präsident Obama hat sich gegen Handelsschranken ausgesprochen. In Zeiten, in denen der weltweite Handel zurückgehe, könne Abschottung kein Ziel sein, sagte Obama. Das Repräsentantenhaus hatte mit Beschlüssen zur Stahl- und Eisenindustrie die Sorge ausgelöst, dass ausländische Konkurrenten vermehrt vom US-Markt ausgeschlossen werden könnten. Laut der UNO hat die Hamas im Gazastreifen Hilfsgüter entwendet, die für arme Familien bestimmt waren. Die Polizeimiliz der Hamas sei in ein Lager der UNO eingedrungen und habe 3.500 Decken und mehr als 400 Lebensmittelpakete gewaltsam beschlagnahmt. Der Chef des UNO-Hilfswerks für die Palästinenser bezeichnete das Verhalten der Hamas als absolut inakzeptabel. Der Sozialminister der Hamas streitet die Aktion nicht ab. Die Hamas hatte zuvor gefordert, sie wolle die Hilfsgüter verteilen. Das hatte die UNO aber nicht akzeptiert. Die Schweiz soll ihre Entwicklungshilfe konsequent weiterführen. Das fordert die DEZA, die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, an ihrer Jahresmedienkonferenz in Bern. So soll die Schweiz insbesondere an der Zusammenarbeit mit den Entwicklungs- und Schwellenländern festhalten. Diese kämen wegen der Wirtschaftskrise kaum noch zu Krediten. Der Basler Pharmakonzern Roche hat im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis verpasst. Die Gründe waren der starke Franken und der Umsatzrückgang beim Grippemittel Tamiflu. Der Gewinn sank im vergangenen Jahr um 5% auf knapp 11 Milliarden Franken. Der Umsatz ging leicht zurück auf 45 Milliarden Franken. Für Wachstum sorgten bei Roche insbesondere die Krebsmedikamente. Sie machen inzwischen mehr als die Hälfte des Pharmaumsatzes aus. Der deutsche Modelleisenbahnhersteller Märklin ist Konkurs. Die Banken seien nicht bereit gewesen, einen ausgelaufenen Kredit zu verlängern, teilt Märklin mit. Man suche aber weiterhin nach Lösungen, um das 150-jährige Traditionsunternehmen zu sanieren. Während des Konkursverfahrens soll das Geschäft weitergeführt werden. Der japanische Elektronikkonzern Panasonic streicht 15.000 Stellen. Grund sei der schlechte Geschäftsverlauf, teilt das Unternehmen mit. Zum ersten Mal seit 6 Jahren rechnet Panasonic in diesem Jahr mit einem Verlust. Zum Sport. An der Skiweltmeisterschaft in Val d'Isère gewinnt der Schweizer Didier Küsch die Goldmedaille im Super-G der Männer. Didier Küsch war sehr zufrieden mit seiner Leistung.
Ja, schon ein Traum, ja. Ich weiß nicht genau wirklich, warum dass es besser gegangen ist heute als der Rest der Saison. Ich habe es riskiert, auch während der Saison, aber es ist mir nie aufgegangen. Ich immer Bock gehabt oder Fehler gehabt und heute habe ich mich wirklich hundertprozentig wohl gefühlt. Vor dem Start sehr nervös, aber während der Fahrt hat es mir wirklich gefallen.
Silber ging an den Italiener Peter Fill, Bronze an den Norweger Axel und Svindal. Zwei weitere Schweizer fuhren in die Top 10. Didier Defago wurde 8., Carlo Janka 9. Die Zahl der Grippeerkrankungen in der Schweiz nimmt nur langsam ab. In der letzten Woche gab es laut dem Bundesamt für Gesundheit rund 460 Grippeverdachtsfälle pro 100.000 Einwohner. Die diesjährige Grippewelle ist die stärkste der letzten 4 Jahre. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.225 Punkten, plus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.099 Punkten, plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.48,92 gehandelt, der Dollar zu 1.15,86. Das Wetter bis morgen Donnerstagabend. Im Norden ist es morgen Vormittag zeitweise sonnig. Am Nachmittag ziehen dichtere Wolken auf und vor allem im Jura und im Mittelland fällt da und dort Regen. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad, in den Alpentälern wird mit Föhn bis 12 Grad erreicht. Im Süden fällt zeitweise Regen und ab 500 bis 1000 Metern Schnee. Dazu werden maximal 6 Grad erreicht. Am Freitag gibt es an den Voralpen und im Osten mit starkem Föhn sonnige Abschnitte, sonst fällt ab und zu Regen. Im Süden regnet und schneit es kräftig und anhaltend. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 10 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS. Die weiteren Themen. Fall Williamson. Der Papst hat die Botschaft gehört. Die Frage ist, ob die Kurie die Lektion verstanden hat. Ein Kommentar. Mit Staatsgeld gibt's keine Rekordlöhne mehr. Barack Obama setzt den Bankmanagern Gehaltsgrenzen. Der Bericht aus Washington und die Frage in der Schweiz, ist das eine gute Idee? Fröhlich in die Krise. Die Basler Pharmakonzerne haben gute Jahre hinter sich und kaum schlechte vor sich. Es passiert nicht immer nur den anderen. Kaderleute arbeitslos. Begegnungen im Vermittlungszentrum. Dann.
Look, if you look at the history of this area, there was never such a thing. As a Palestinian people.
Wenn man die Geschichte betrachte, gäbe es gar keine Palästinenser. Israelische Siedlerstimmen im Westjordanland, 5 Tage vor den Wahlen und wohl lange vor dem Frieden. Spurensicherung nach dem Krieg. Die Schweizer Diplomatin Heidi Tagliavini untersucht den Georgien-Konflikt. Und im Dossier Lugano-Besso. Ein Quartier macht Widerstand und organisiert Bürgerpatrouillen. Gegen Drogendealer oder gegen Afrikaner? Möglicherweise hat der Papst tatsächlich nichts gewusst vom Holocaust-Leugner Richard Williams, als dessen Exkommunizierung aufhob. Möglicherweise hat er auch einfach den Wirbel unterschätzt, den die Affäre in der Öffentlichkeit machen würde. Sicher aber hat er die Reaktionen gehört und ernst genommen und ist darum, wie in den Nachrichten gehört, auf seinen Entscheid zurückgekommen. Hans-Jörg Schulz, Leiter der DRS-Religionsredaktion, kommentiert.
Nun hat der Papst also doch reagieren müssen auf den enormen internationalen Druck, der seit Tagen auf dem Vatikan liegt. Die sonst für ihre gewiefte Diplomatie vielgelobte Kurie hatte offenkundig völlig versagt, bevor sie die 4 traditionalistischen Bischöfe in den Schoß der Kirche zurückholte. Es ist sicher glaubwürdig, wenn der Papst beteuert, er habe zum Zeitpunkt der Aufhebung der Exkommunikation keine Kenntnis von der Holocaust-Leugnung des Traditionalisten Williamson gehabt. Aber sein Umfeld wusste das sehr wohl und hat einen für Benedikt den 16. hochpeinlichen Scherbenhaufen angerichtet. Daran kann nun auch die Aufforderung an den Engländer, die Leugnung des Holocaust zurückzunehmen, nicht mehr viel ändern. Einer, der schon immer dieses Geschichtsbild vertreten hat, wird jetzt allenfalls aus taktischen Gründen zu Kreuze kriechen, aber nicht wirklich anders denken. Im Fall Williamson genügt keine Aufforderung des Vatikanstaatssekretärs, da hilft nur die Rücknahme der Rücknahme der Exkommunikation. Auch wenn sich der Vatikan dem Druck des eigenen Kirchenvolkes und der weltweiten Öffentlichkeit ein wenig gebeugt hat, die einmal erfolgte und erschütternde Handreichung an einen Holocaust-Leugner wird einen großen Schatten auf das Pontifikat von Benedikt dem 16. werfen. Und sie wird den Papst in den nächsten Monaten, vor allem im Mai, wenn er Israel besuchen will, auf Schritt und Tritt begleiten.
US-Präsident Barack Obama will Managergehälter bei Unternehmen, die staatliche Hilfe beziehen, auf $500,000 begrenzen. Das hat er soeben an einer Medienkonferenz in Washington bekannt gegeben, wie wir im Bericht von Peter Vögeli hören.
Top executives at firms receiving extraordinary help from US taxpayers will have their compensation capped at $500,000.
Die Gehälter von Top-Managern jener Firmen, die außergewöhnlich hohe staatliche Hilfe erhielten, würden auf eine halbe Million Dollar beschränkt, sagte Obama.
And if these executives receive any additional compensation, it will come in the form of stock that can't be paid up until taxpayers are paid back for their assistance.
Falls die Löhne dieser Manager darüber hinaus flexible Bestandteile enthielten, zum Beispiel in Form von Aktien, dürften diese Aktien erst dann verkauft werden, wenn der Steuerzahler seine Billioneninvestitionen zurückbezahlt erhalten habe. Betroffen von Obamas Entscheid sind also nur wenige Firmen wie die Citigroup, die 45 Milliarden, und AIG, die über 100 Milliarden vom Staat erhalten hat. Wann die Topmanager ihre Aktien konkret verkaufen dürfen, wird aus den Worten von Obama nicht klar. Sicher ist nur, nicht während der gegenwärtigen heftigen Wirtschaftskrise. Darüber hinaus müssen die betroffenen Firmen ihre Luxusaufwendungen öffentlich machen. Denn AIG hatte beispielsweise nach Erhalt der ersten 85 Milliarden ein Luxuswochenende für 70 Topmanager für eine halbe Million Dollar veranstaltet. Und Citigroup kaufte unlängst einen neuen Firmenjet für 50 Millionen. Keine kluge Investition, auch wenn sie durch den Verkauf zweier alter Jets finanziert werden soll. Seit Präsident Roosevelt ist kein US-Präsident so gegen die Exzesse des Kapitalismus angegangen. Seit Roosevelt musste auch keiner mit einer solchen Krise kämpfen. Volkswirtschaftlich fallen die Maßnahmen angesichts der Billionen, die der US-Steuerzahler ohnehin zahlen muss, nicht ins Gewicht. Es ist ein symbolischer Akt. Aber das Gerechtigkeitsgefühl der Amerikaner ist tief verletzt und Obama sprach den meisten aus der Seele, als er sagte:
"We certainly believe that success should be rewarded. But what gets people upset, and rightfully so, are executives being rewarded for failure."
Erfolg solle durchaus belohnt werden, aber Versagen nicht vergoldet. Der Präsident kündigte für kommende Woche weitere Maßnahmen an. Man befürchtet, dass das 700 Milliarden Dollar Rettungspaket für die Finanzinstitute, das in der Bevölkerung extrem unpopulär ist, vielleicht noch aufgestockt werden muss. Es ist unpopulär, weil es kaum Wirkung zeigte, weil der Kreditmarkt noch immer eingefroren ist, eine Katastrophe auch für den Durchschnittsamerikaner. Und weil das Geld wenig kontrolliert versickert ist.
Das war der Bericht aus Washington von Peter Vögeli. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege von der Wirtschaftsredaktion, Bert Soltermann. Herr Soltermann, die USA wollen die Löhne der Manager begrenzen, deren Banken Staatshilfen brauchen. Wäre das hier in der Schweiz nicht auch möglich?
Ja, das wäre auch bei uns in der Schweiz möglich, aber die Obergrenze hier bei diesen Salären ist letztlich halt eine politische Frage und die wird je nach Land anders beantwortet. In der Schweiz hat man bis jetzt die ganze Sache an die Finanzverwaltung delegiert, die das direkt mit der UBS ausgehandelt hat. Man hat einfach gesagt, Best Practice muss angewendet werden, also so wie man das eigentlich in der Regel handhabt im internationalen Umfeld. In Deutschland, da hat man bereits eine solche Obergrenze festgelegt für Banken, die Staatshilfe bekommen. Sie beträgt dort 500.000 Euro, ohne Bonus notabene. Und in den USA macht man das jetzt eben zum ersten Mal mit dieser Obergrenze. Bis jetzt gab es andere Auflagen, die aber weniger streng waren.
Aber genau in Deutschland zum Beispiel hat man dieses Modell doch kritisiert und gesagt, es würde Banken leicht fallen, ein solches Modell, eine solche Obergrenze zu umschiffen.
Ich denke, es gibt kein perfektes Modell. Man weiß aus der Vergangenheit, dass Manager immer kreativ sind, auch in diesem Bereich. Man sieht auch jetzt bei diesem Vorschlag von Barack Obama, dass es verschiedene Löcher gibt. Diese Regelung gilt zum Beispiel nicht rückwirkend, sondern nur für künftiges Startgeld, das noch fließt. Peter Vögeli hat auch gesagt, eben es gilt nicht für alle Unternehmen, sondern nur die außerordentliche Staatshilfe benötigen. Da gibt es vermutlich AIG und Citigroup, die darunter fallen. Dann gilt es nicht für alle Lohnkomponenten. Also es ist zum Beispiel nicht geltend für Aktien, die man bekommt. Man bekommt diese Aktien einfach erst ausbezahlt, wenn das Staatsgeld wieder zurück ist. Es gibt also verschiedene Löcher und dazu kommt noch, dass man sich auch fragen kann, ob die Banken durch diese Regelung vielleicht in Zukunft zurückhaltender sind, Staatsgeld zu beantragen, und das könnte dann wieder ein Problem darstellen für das ganze Bankensystem, wenn man ungesunde Banken zu lange irgendwie dahin siechen lässt.
gibt kein perfektes Modell, aber gibt es Alternativen?
Ja, wenn man eine Grenze festlegen will, dann denke ich, wäre es vielleicht besser, wenn man diese Grenze nicht statisch festlegt, dass man jetzt sagt $500,000 oder meinetwegen 500.000 Euro wie in Deutschland, sondern dass man vielleicht ein variableres Modell einführt, also nicht variable Löhne, sondern das Modell soll variabel sein, dass man zum Beispiel sagt, dass der bestbezahlte Angestellte eines Unternehmens nicht mehr als, sagen wir, 10-mal so viel verdienen soll wie der, der am wenigsten bekommt oder 8-mal so viel oder irgendeine Zahl, dass man sich da festlegt. Aber auch hier gibt es natürlich Schlupflöcher und ich denke, letzten Endes muss man eine internationale Lösung finden, damit das Ganze auch wirklich verhält.
Die Aufregung um die neuen Boni bei der UBS zeigt ja, dass das Thema Managerlöhne in der Schweiz weiterhin die Öffentlichkeit sehr beschäftigt. Ist denkbar, dass man auf diese Frage nochmals zurückkommt?
Das denke ich weniger für das bereits bestehende Hilfspaket für die UBS. Das wurde ja bereits abgesegnet, auch vom Parlament. Und es wäre wohl auch rechtlich nicht möglich, dass man das wieder aufschnürt jetzt im Nachhinein. Man muss ja auch irgendwie das Vertrauen gegenseitig haben, die Vertragsparteien. Aber für neue Hilfsaktionen, also wenn die UBS jetzt zum Beispiel nochmals Geld benötigen würde oder die CS zum ersten Mal Geld brauchen würde, dann wäre das vielleicht anders. Da könnte man natürlich Auflagen machen, eben Auflagen, die man nicht gemacht hat beim ersten Mal. Allerdings zeigt auch hier die Erfahrung, dass diese Forderungen vor allem vom linksgrünen Lager im Parlament jeweils kommen und dass dann, wenn wirklich abgestimmt wird und wenn es darum geht, solche Regeln zu institutionalisieren, dass dann die bürgerliche Mehrheit eher dagegen stimmt und sagt, nein, wir möchten das der Regulierung überlassen oder den Marktteilnehmern und nicht hier vom Staat reinschwatzen. Also das heißt, wenn es dann wirklich konkret würde, wäre es wirklich spannend zu sehen, ob diese Diskussionen auch in den letzten Tagen und Wochen hier einen Einfluss haben auf diese ganze Frage.
Besten Dank, Beat Soltermann. Die Basler Pharmakonzerne stehen gut da. Nach Novartis letzte Woche hat heute Roche seine Jahresbilanz 2008 vorgelegt und wir haben es in den Nachrichten gehört, auch Roche legt gute Zahlen vor. Ich sprach darüber mit Wirtschaftsredaktorin Sabine Manz und fragte sie, ob die beiden Konzerne krisenresistent seien.
Ja, das kann man so sagen. In den Bilanzen sieht man kaum Spuren der Krise. Wenn man allerdings die Veränderungen bei den Währungen betrachtet und diese als Folge der Krise ansieht, dann muss man sagen, Roche ist sehr stark von der Krise betroffen, denn Roche bilanziert in Schweizer Franken und spürt den schwachen Dollar, währenddem Novartis in Dollar bilanziert und deshalb vom schwachen Dollar profitiert.
Und das ist wahrscheinlich nicht der einzige Unterschied zwischen den beiden Konzernen. Kann man die überhaupt vergleichen?
Man kann sie teilweise vergleichen. Beide leben hauptsächlich von den teuren rezeptpflichtigen Medikamenten. Darauf ist Roche fast ausschließlich fokussiert, währenddem Novartis daneben noch eine Impfstoffsparte hat, eine Generikasparte hat, Augenheilkunde und Tiergesundheit. Und so gesehen ist es dann doch wieder schwierig, die beiden zu vergleichen.
Bisher ist das Geschäft gut gelaufen. Die beiden waren krisenresistent im Jahr 2008. Jetzt stehen wir aber am Anfang einer Krise, die als sehr tiefgehend prognostiziert wird, einer schweren Rezession. Wo kann es denn da überhaupt noch Wachstumschancen geben auf dem Weltmarkt?
Man rechnet mit zweistelligen Wachstumsraten in den Schwellenländern, Russland, China, Indien, Türkei, Südkorea, Brasilien. Das hat mit dem Wohlstand zu tun, der in den letzten Jahren gewachsen ist und der nicht so schnell wieder einbrechen wird. Die wollen mehr Gesundheit und davon lebt die Pharmaindustrie. Allerdings, das Volumen in diesen Ländern ist noch sehr tief. Die machen zusammen etwa ein Drittel dessen, was die USA macht.
Und auch dort wird die Rezession wahrscheinlich nicht einfach an der Grenze Halt machen?
Die Rezession wird nicht an der Grenze Halt machen, aber der Wohlstand wird nicht einfach weggehen. Mittelfristig wird der Wohlstand weiter wachsen und davon profitiert die Pharmaindustrie.
Stark eingebrochen ist die Wirtschaft bereits in den USA. Da dürfte die Rezession dann auch für die Pharma Riesen aufs Geschäft drücken.
Das ist zweifellos so. Damit rechnen alle. Das Wachstum in den USA dürfte ganz, ganz wenig sein oder stagnieren. Alle hoffen ein bisschen auf Obama, der will die Krankenversicherung verbreitern, mehr Leuten Zugang zur Versicherung geben. Das kann er allerdings nur finanzieren, wenn er kräftig auf die Preise drückt. Also das ist das Spannungsfeld, auf dem sich dann die Pharmaindustrie bewegen muss. Die USA sind ein wichtiger Markt, mit dem wird die Pharmaindustrie umgehen müssen.
Also da gibt's, wie Sie es erklären, ein gewisses Aufholen, ein Nachholbedürfnis im Gesundheitssektor, während vergleichsweise der europäische Markt wahrscheinlich als gesättigt gelten kann.
Verglichen mit den USA oder den Schwellenländern, ja. Aber auch in Europa geht man von einem Wachstum von 3-4% aus.
Angesichts dieser sehr unterschiedlichen Märkte Asien, Europa, USA, hat einer der beiden Basler Konzerne hier die besseren Karten für 2009?
Ich würde denken, beide sind gut unterwegs, beide sind bis anhin besser gewachsen als der durchschnittliche Markt. Roche ist vermutlich ein bisschen besser positioniert, weil die Medikamente, die Roche verkauft, weniger preissensibel sind.
Die Börse scheint das anders zu beurteilen. Die Kurse sind heute gefallen.
Ja, das ist ein altes Phänomen. Analysten, die wollen etwas zugespitzt eigentlich immer mehr. Dahinter stehen die Investoren, die auch immer etwas mehr wollen, nie satt genug sind. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass Analysten immer mit unvollständigen Zahlen rechnen und es für sie sehr schwierig ist, Währungseinflüsse einzurechnen. Das dürfte einer der Hauptgründe sein, weshalb heute Roche sehr tief getaucht ist. Aber auch Novartis hat das vor einer Woche gespürt. Interessanterweise, der Kurs von Novartis ist heute gestiegen, obwohl es keine neuen Zahlen dazu gibt.
Das war Sabine Manz über jene, denen es trotz Krise gut geht, und jetzt zu den anderen, den Verlierern. Die allgemeine Krise schlägt durch auf den Arbeitsmarkt und die Arbeitslosigkeit trifft immer mehr auch gut Qualifizierte. Ein neues Phänomen für die regionalen Arbeitsvermittlungszentren RAF. Die Nachfrage nach ihren Beratungsdiensten ist in den letzten Monaten sprunghaft angestiegen. Wie stellen sich die RAF auf die neue Herausforderung ein? Und wie die Stellensuchenden? Freddy Gasser.
Rolf Gross leitet eines der 7 RAF-Zentren in der Stadt Zürich und weiß genau, wie es ist, wenn man eine Top-Position verliert.
Ich komme ursprünglich aus der Markenartikelindustrie, war in namhaften Unternehmen wie Unilever, Coca-Cola, Johnson & Johnson Selbstständigkeit erprobt und am Schluss wieder in einem Detailhandelsunternehmen, auch in leitender Position. Und dann hat es vor 4 Jahren geheißen, wir schließen die Organisation in der Schweiz.
Doch er hatte Glück. Seit 4 Jahren arbeitet Rolf Gross bei der Zürcher Arbeitsvermittlung. Seit 3 Jahren leitet er ein Zentrum. Zusammen mit seinem Team betreut er momentan rund 1500 Stellensuchende. Auffallend viele sind gut qualifiziert. Zum Beispiel Frau M. Seit vielen Jahren lebt und arbeitet die Marketing-Spezialistin in der Schweiz. Als sie den Kündigungsbrief erhielt, war sie komplett überrascht.
Ich hätte nie gedacht, dass ich auch mal arbeitslos werden könnte. Ich dachte immer, das passiert nur anderen Leuten.
Doch im letzten Herbst passierte es auch ihr.
Als es soweit war, war man natürlich extrem in so einem Schockzustand und wusste zuerst auch gar nicht richtig, was mache ich jetzt mit der Situation, wie gehe ich damit um und vor allen Dingen, wie bleibe ich auch souverän und lasse mich jetzt nicht komplett runterziehen.
Eine völlig neue Situation für die gelernte Betriebswirtin. Als Kader in mittelständischen Unternehmen hatte sie unter anderem internationale Märkte betreut, bildete sich im Management weiter, fühlte sich stark und sicher.
Ich denke, das ist irgendwann eine Selbstverständlichkeit gewesen, dass man in dem Umfeld arbeitet, dass man hat einem Spaß gemacht, man hat sich da jetzt nicht so viel Gedanken gemacht, bin ich jetzt prädestiniert, ja, nein. Was viel schlimmer war, war dann, dass man irgendwie so mit 180 gegen die Wand gefahren ist und plötzlich halt, was man eigentlich als Karrieresprung gesehen hat, dann sich als Flop erwiesen hat. Ich glaube, das ist das, womit man dann eher fertig werden musste.
Der Gang ins Arbeitsvermittlungszentrum, er fällt vielen schwer und doch suchen immer mehr Unterstützung. Die regionalen Arbeitsvermittlungszentren in der Schweiz bauen deshalb aus. Vor allem in der Westschweiz, in beiden Basel und im Aargau, ist die Arbeitslosigkeit im letzten Quartal 2008 massiv gestiegen. Das zeigt eine Umfrage des Schweizerischen Dienstleistungszentrums Berufsbildung in Bern. Aber auch in Zürich ist die Krise angekommen. Birgit Schneberli, Personalberaterin im Team von Rolf Gross.
Es steigt in uns allen eine große Besorgnis auf, weil durch die anrollende Wirtschaftskrise sind alle Branchen tangiert. Nicht nur rein die Finanzbranche, es werden alle Bereiche. Also wir spüren das ja auch jetzt schon. Im letzten September die ersten Personen, die ihre Stellen verloren haben, waren im Bereich Werbung. Die werden als erstes gekürzt, die Werbebudgets, das wird gerade gestrichen und die Personen standen auf der Straße und andere Bereiche folgen.
Zentrumsleiter Gross hatte fürs letzte Jahr nur mit einem leichten Anstieg von zusätzlichen Stellensuchenden gerechnet. Jetzt aber sieht er sich mit ganz anderen Zahlen konfrontiert.
Wenn ich den Vergleich mache, Januar zu Januar, dann haben wir 33% mehr Anmeldungen von Stellensuchenden. Wir haben 47% Zunahme im kaufmännischen Bereich. Technik, Baubranche ungefähr 40% Zunahme. Im Gastrobereich gleiche Anzahl Stellensuche wie vor einem Jahr.
Und eben, vor allem für gut Ausgebildete ist der Arbeitsmarkt schwierig geworden. Ja, ihr grundsätzliches Vertrauen in den Markt und in sich selbst sei erschüttert, sagt die stellensuchende Marketing-Spezialistin Frau M.
Ich denke, man besinnt sich mehr wieder auf solche Dinge, wie dass beruflicher Erfolg nicht nur eine Selbstverständlichkeit ist. Es wird einem vor Augen geführt, dass man sich teilweise anstrengen kann, wie man möchte, dass man von Situationen betroffen wird, für die man überhaupt nichts kann, die man dann hinnehmen muss, mit denen man dann auch in gewisser Weise souverän umgehen muss, obwohl man wirklich stark getroffen wurde.
Nach wie vor klar aber ist für sie die Antwort auf die Frage nach dem halbvollen oder halbleeren Glas.
Halbvoll auf alle Fälle. Ich denke, das Feedback jetzt in den letzten Wochen war sehr, sehr gut und ich denke, dass sich die Lage für mich in naher Zukunft verändern wird wieder.
Das war ein Bericht von Freddy Gasser im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und hier geht's weiter mit diesen Themen. Wahlkampf in Israel, Besuch bei Siedlern auf der Westbank. Spitzendiplomatin Heidi Tagliavini untersucht den Georgienkrieg. Und Lugano Besso, Bürger gegen Drogenhändler. Der Gaza-Krieg ist zu Ende, der Waffenstillstand bröckelt und der Frieden ist fern. Viele Umfragen sagen Likud-Chef Benjamin Netanyahu bei den Wahlen vom kommenden Dienstag einen Sieg voraus und damit schwänden wohl die Chancen auf eine baldige friedliche Lösung. Ein zentrales Hindernis bleiben die israelischen Siedlungen im Westjordanland. Viele seien auf privates palästinensisches Land gebaut worden, ohne Bewilligung und seien deshalb illegal. Zu diesem Schluss kommt ein israelischer Regierungsbericht. Ein Beispiel? Ofra bei Ramallah. Irene Meyer war dort.
So wirklich viel los ist nicht auf dem Dorfplatz von Ofra. Zwei alte, russisch sprechende Frauen kommen aus dem Supermarkt und eine junge Frau steuert darauf zu. Tamar heißt sie. Seit 10 Jahren lebt sie hier in der israelischen Siedlung Ofra. Ein wunderschöner Ort, gut für die Kinder, nahe von Jerusalem, sagt sie. Und noch näher von Ramallah, dort, wo die Palästinenser unter Besatzung leben. Doch Ramallah ist weit weg für Tamar. Seit der ersten Intifada hat sie keinen Kontakt mehr zu Palästinensern, die sie Gäste in diesem Land nennt und denen sie einen eigenen Staat vorenthalten will.
No. I believe that if we live here and they will live next to us, but they will recognize that we are the owner of the place.
Eigentümer hier seien die Israelis, sagt Tamar, die ein Kosmetikstudio betreibt in Ofra, der Siedlung, die laut dem Geheimbericht des israelischen Verteidigungsministeriums zu über 90% auf privatem palästinensischem Land gebaut wurde und damit das lokale israelische Recht verletzt. Tamar will davon nichts wissen.
I know it's not true. First of all, we got from the country.
Alles legal hier, sagt sie. Sie hätten ihr Haus vom Staat Israel gekauft. Alles legal. Diese Antwort hören wir von allen in der Siedlung, mit denen wir sprechen, in je eigenen Versionen. Die Siedlungssprecherin Alisa Herbst, die Ende der 70er Jahre aus den USA nach Ofra kam und die damals 1,5 Jahre in Karawan lebte, sagt:
Yeah, I heard that, but you know, I'm kind of doubtful that that's correct because, I mean, personally, we've been living on.
Sie habe von diesem Bericht gehört, dessen Inhalt sie allerdings bezweifle. Es könne doch nicht irgendeiner nach 25 oder 30 Jahren kommen und sagen, dies sei sein Land. Umso mehr, als es nach ihrer Überzeugung gar keine Palästinenser gibt und auch keine israelische Besatzung.
I don't consider it occupation. Look, if you look at the history of this area, there was never such a thing. As a Palestinian people.
Sie nennen sich Palästinenser, sagt Herbst.
They call themselves Palestinians, but it's like if I were tomorrow to call myself, you know, if I had a group of however many people and I said, okay, we are the Blue Nation. I can say we're the Blue Nation, but it doesn't give us an historical right to anything.
Das ist dasselbe, wie wenn ich mich mit einer Gruppe von Leuten zusammentäte und wir uns die Blaue Nation nennen würden. Das gäbe uns doch kein Recht auf einen, nennen wir ihn Blauen Staat, sagt die Sprecherin der Siedlung, in der 3000 Menschen leben, in 500 Häusern und 100 Karawans. Auch der Direktor der Siedlerorganisation Yesha Council, Pinkas Wallenstein, selbst ein Einwohner von Ofra, weist den Bericht von sich. Hier gäbe es Baupläne und Baubewilligungen, wie es das israelische Recht verlange, und die Landkäufe seien legal gewesen. Wenn man hier jemanden anklagen wolle, dann bitte schön die Regierung und die Behörden, nicht aber die Siedler, sagt Wallenstein. Er erinnere sich noch gut an die Anfänge 1975, als der damalige Verteidigungsminister Shimon Peres die erste Gruppe von Siedlern ermuntert habe, hier zu bleiben und zu bauen. Das Verteidigungsministerium nimmt keine Stellung. Der Bericht, der vom damaligen Verteidigungsminister Mofas vor 4 Jahren in Auftrag gegeben wurde, ist durch die Zeitung Haaretz und die israelische Menschenrechtsorganisation Yeshdin publik geworden. Der Tel Aviver Anwalt Michael Sfard ist der juristische Berater von Yeshdin, was so viel heißt wie: Es gibt ein Recht. Sfard beurteilt den Bericht als schwere Anklage gegen den israelischen Staat, die Regierung, die Armee, die Institutionen.
The report is a severe indictment against the State of Israel, the government, the army.
Nun sei der Landraub an Palästinensern bewiesen, denn Israel selber sage seit 1979, es würden keine Siedlungen auf privatem palästinensischen Land gebaut, nach einem entsprechenden Urteil des höchsten Gerichts. Und nun sei bewiesen, dass der Staat und seine Institutionen direkt involviert seien in den Bau auch nach israelischem Recht illegalen Siedlungen. 30% des Landes im Westjordanland seien registriert, die Eigentumsrechte somit klar nachzuweisen, sagt Michael Sfard, der an eine reelle Chance für diese Fälle vor Gericht glaubt. Alissa Herbst, die Sprecherin der Siedlung Ofra, wäre extrem überrascht, wenn der Bericht Folgen hätte für die Siedler. Sie glaube nicht, dass sie sich in den nächsten Jahren Sorgen machen müsse.
I personally would be tremendously surprised if I had anything to worry about.
Ganz offen sagt sie, Israel werde auf jeden Fall nach dem 10. Februar eine Regierung haben, die den Siedlern freundlicher gesinnt sei als der gegenwärtige Premier Olmert, etwa Benjamin Netanyahu vom Likud oder Avigdor Lieberman von der radikalen Rechten Israel unser Haus. Sie seien die Favoriten in Ofra, sagt Alissa Herbst.
Irene Meyer berichtete aus dem Westjordanland. Israel vor den Wahlen, das ist auch Thema eines umfangreichen neuen Online-Dossiers. Da finden Sie Informationen zu den Folgen des Krieges, den wichtigsten Parteien oder den Grundproblemen des Landes. Sie finden es unter deres.ch. Die Mission beginnt. Die Schweizer Diplomatin Heidi Tagliavini und ihr Team nehmen ihre Untersuchungs- und ihre Feldarbeit auf. Im Auftrag der EU muss sie die Hintergründe des Georgienkrieges ausleuchten. Ihr Bericht soll der EU als Leitplanke dienen für ihre künftigen Beziehungen zu Russland und Georgien. Die Schweizer Botschafterin wirkte unter anderem für die OSZE in Tschetschenien, später als Sonderbeauftragte von Kofi Annan, als UNO-Missionschefin in Georgien. Peter Gisling hat Heidi Tagliavini getroffen.
Heidi Tagliavini hat sich mit dem deutschen Altbotschafter Uwe Schramm und dem polnischen Diplomaten Marian Staszewski, zwei weitere Kenner des Kaukasus, ins Team geholt. Die drei werden nun in den nächsten Wochen und Monaten zusammen in Moskau, in Tiflis, in Südossetien und auch in Abchasien unterwegs sein und dort Offiziere, Soldaten, Beobachter, politisch Verantwortliche oder auch Vertriebene befragen. Sowohl die Georgier wie auch die Russen hätten gegenüber der Kommission Wohlwollen signalisiert, meint Heidi Tagliavini. Und zunächst werde man wohl vor allem mal zuhören, sich die geschichtlichen Abläufe des Krieges, aber auch dessen Ursachen schildern lassen.
Wir geben diesen Parteien die Möglichkeiten, ihre Version darzulegen, und wir werden mit den Erkenntnissen, die wir selber haben, uns an die Arbeit machen, dann diesen Bericht zu schreiben.
Je nach Fragestellung würden dann weitere Experten zugezogen, Historiker, militärische oder beispielsweise Menschenrechtsspezialisten. Zudem, man werde nicht nur die Vorgänge in den vergangenen Augusttagen aufrollen, man werde geschichtlich auch das weiter zurückblicken.
Konflikte entwickeln sich über Jahrzehnte und manchmal auch über Jahrhunderte. Wir werden ganz bestimmt diese Grundursachen angehen müssen. Die Form ist noch nicht entschieden.
Heidi Tagliavini wäre nicht Heidi Tagliavini, wenn sie sich persönlich nicht sehr stark zurücknehme. Ja, meinte sie, die Aufgabe, mit der sie von der Europäischen Union betraut wurde, sei sehr verantwortungsvoll. Sie werde sich aber als Autorin des Untersuchungsberichtes nicht in den Vordergrund stellen. Dessen Erkenntnisse sollten dereinst vielmehr für sich selbst sprechen, und sie habe sich zudem vorgenommen, mit den Konfliktparteien stets möglichst respektvoll umzugehen. Sie sei ja nicht beauftragt, eine Anklageschrift zu verfassen.
In meiner langjährigen Erfahrung als Konfliktvermittlerin habe ich immer versucht, mit Respekt, mit Resultaten umzugehen, die man erreicht. Ich möchte das auch in dieser Arbeit so weit bringen.
Und auf die Frage, ob Ihre Kommission beispielsweise auch einen Dick Cheney befragen werde, meint Heidi Tagliavini diplomatisch.
Diese Frage kommt sehr oft. Werden wir diese oder jene Person befragen? Wenn unsere Experten es für notwendig finden und wenn die Partner bereit sind, mit uns zu sprechen, werden wir selbstverständlich alle befragen, die irgendwie erwähnt werden.
Die 27 EU-Länder, also die derzeitigen Auftraggeber von Heidi Djaljavini, verfolgen in ihren Beziehungen zu Georgien und zu Russland zum Teil auch partielle Eigeninteressen. Doch bislang habe sie nichts von entsprechenden Druckversuchen verspürt, meint Heidi Djaljavini. Ihre Kommission werde unabhängig recherchieren und redigieren können. Als einzige Last empfindet sie den zeitlichen Druck. Der komplexe Untersuchungsbericht zu den Hintergründen des Georgienkrieges muss nämlich bis zum 31. Juli abgeliefert werden.
Peter Giesling berichtete. Es ist jetzt 18.35 Uhr, Zeit fürs Dossier. Wer mit dem Auto ins Stadtzentrum von Lugano unterwegs ist, fährt durch Lugano Besso. Das Bahnhofsquartier ist weit über die Stadt hinaus bekannt als Ort, wo afrikanische Dealer Kokain verkaufen. Genau dagegen hat sich ein überparteiliches Volkskomitee formiert. Besso Pulita heißt es und schickt abends Bürgerpatrouillen auf die Straßen. Verdächtige Autohalter etwa werden angezeigt. Die Polizei ist zwar erfreut über die Unterstützung und doch ist ihr diese Angelegenheit nicht ganz geheuer. Und die Afrikaner im Tessin fürchten, ein paar Dealer gefährdeten denn die Resultate von 10 Jahren Kampf um Anerkennung. Alexander Krass.
2 Kioske hat es an der Via Besso, ein Piercingstudio, den Werkhof eines Heizöllieferanten, Kindergarten, Schule, Apotheke, Blumenhändler, 10 Restaurants, 6 Coiffeursalons und einen Gemüseladen.
Tutti i giorni? Cosa vedo tutti i giorni? È un gran via vai di questi neri.
Was ich sehe alle Tage, fragt die Verkäuferin, ein ständiges Kommen und Gehen von Schwarzen.
Die sono scocciatissimi di quest'andazzo.
Alle fühlten sich hier sehr belästigt. Man habe langsam Angst, abends auf die Straße zu gehen. In den Hauseingängen gäbe es immer wieder Streit und Geschrei zwischen den Drogendealern und ihren Konsumenten. Die Frau blickt hinaus durchs Schaufenster. Ein Schwarzer steht frierend draußen, wartet. Angst habe sie selber keine, sagt die Frau. Nicht vor den Schwarzen, aber vor den Drogenkonsumenten, denjenigen ohne Geld. Sie sei selber schon ausgeraubt worden, sagt sie. Seit 31 Jahren ist Armin Skaki Drogenfahnder bei der Stadtpolizei Lugano. Jetzt leitet er als Oberstleutnant ein ganzes Team.
Perché la situazione è così visibile? Perché sono di colore?
Der Drogendeal sei jetzt derart sichtbar, weil er von Afrikanern betrieben werde, sagt er. Als der Deal noch von Asylsuchenden aus Albanien und dem Kosovo beherrscht worden sei, da seien mehr Drogen gehandelt worden als heute. Aber erst jetzt hätten die Bürger Angst. Pro Portion verdienten die Dealer in Besso rund 5 Franken, ein kleines Einkommen, dass sie sich aufbesserten, indem der Stoff gestreckt werde mit Reinigungsmitteln. Es würden nur kleinste Portionen verdielt, sagt Skaki, und er zeigt sich frustriert. Trotz des hohen Aufwands bei Ermittlungsarbeit, Übersetzung und Protokoll bleibe es oft bei Geldstrafen.
Questo è un punto caldo anche perché nelle vicinanze della stazione.
Besso sei so ein Hotspot des Drogenhandels geworden. Nahe am Bahnhof Lugano gelegen, kämen die meisten Drogenhändler mit dem Zug von Ennet des Gotthards und verschwenden dann rasch wieder. Gedealt wird in der Via Besso, in den Seitenstraßen des Quartiers, in der Bahnhofunterführung. Immer wieder zu sehen sind Transparente. Besso Pulita steht drauf, sauberes Besso. Seit einem Jahr gibt es dieses Besso Pulita. CVP-Politikerin Mimi Lepori Bonetti erzählt, wie alles begann.
È nata da una serata sul tema della droga con il procuratore pubblico Antonio Perugini.
An einem Diskussionsabend über Drogen habe Staatsanwalt Antonio Perugini gefordert, die Bürger müssten die Straßen im Quartier zurückerobern, Präsenz zeigen. So entstand ein Komitee, es gab eine Petition, eine Kundgebung, die dann folgte. Man könne zwar nicht behaupten, dass inzwischen die Dealer verschwunden seien. Besso Pulita habe aber neue Kraft ins Quartier gebracht. Die Bürger hätten die Dinge selbst in die Hand genommen, meint Lepori. Diese Woche hat Besso Pulita dem Tessiner Polizeidirektor Luigi Pedrazzini einen Forderungskatalog überreicht. Vorstandsmitglied Ugo Cancelli.
Noi chiediamo chiaramente una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul quartiere.
Cancelli fordert mehr Polizeipräsenz im Quartier, mehr Kontrollen an der Grenze, mehr Kontrollen durch die Bahnpolizei. Drogenhändler, die sich als Asylsuchende in anderen Kantonen aufhielten, sollten nicht mehr frei ins Tessin reisen dürfen. Es sei nicht annehmbar, dass Asylsuchende im Hotel Besso untergebracht würden, das direkt beim Drogenumschlagplatz liege.
Noi abbiamo delle persone che si sono messe a disposizione.
Es hätten sich Personen zur Verfügung gestellt, berichtet Cancelli, die im Quartier Kontrollgänge durchführten und die Polizei über Vorfälle informierten. Sie zeigten Autohalter an, die im Verdacht stünden, in Besso Drogen zu kaufen. Nach den darauf folgenden Kontrollen seien bisher 10 Fahrausweise entzogen worden.
Soprattutto il venerdì e il sabato sera sono li chiamo i frontalieri della cocaina.
Vor allem am Wochenende beobachtet Cancelli in Besso zahlreiche Kokainkunden aus Italien. Sie kauften in Besso das Kokain und schlügen es in italienischen Diskotheken für den dreifachen Preis los. Cancelli wünscht sich ein Überwachungssystem, das Nummernschilder in Echtzeit an die Grenze übermittelt. Das weckt Argwohn bei der Polizei. Nur die Ordnungskräfte dürfen solche Überwachungen durchführen. Und ohnmächtig blickt die Comunità Africana del Ticino nach Besso, die Gemeinschaft der Afrikaner im Tessin. Marie-José Longchamp.
Visto come si pratica questa cosa dentro il bus, sono rimasta di sasso, ho tremato, ho volevo proprio saltare.
Sie habe es mit eigenen Augen gesehen, wie gedealt worden sei in einem Autobus. Sie sei erst zu Stein erstarrt und dann habe sie gezittert vor Wut. Sie wollte dem Burschen an die Gurgel gehen, aber sie habe Angst gehabt vor dessen Reaktion und die Polizei gerufen.
Iniettano la paura nella popolazione.
Mit den Medienberichten über den Drogendeal in Besso werde Angst verbreitet. 17 Jahre Arbeit für Integration und Sensibilisierung würden so von einigen wenigen Dealern zunichte gemacht, sagt Longchamp, die sich härtere Gesetze und Arbeitsprogramme für die Asylsuchenden wünscht.
Non è vero che tutti gli africani che abitano qua in Ticino sono tutti spacciatori di droga.
Nicht alle Afrikaner im Tessin seien Drogendealer, die Afrikaner zahlten Steuern, arbeiteten, lebten in Frieden, trügen bei zum Wohlstand in der Schweiz. Neben Longchamp sitzt Munsina Contessi Ibrahim. Die vielen Polizeikontrollen treffen auch Unbescholtene, sagt sie, erniedrigend sei das.
Questi giovani vengono qua. Ognuno ha la sua idea, ognuno ha.
Diese jungen Leute, sagt sie über die Dealer, kämen in die Schweiz, um hier zu studieren, was dann nicht klappe. Oder sie versuchten von der Schweiz aus, eine völlig verarmte Familie zu Hause durchzubringen. Oder sie seien angezogen vom leicht verdienten Geld. 1000 Geschichten, 1000 Gründe.
E sono stati quelli che sono stati condannati a novembre, credo adesso, 3 ragazzi.
Und die Frau aus Eritrea zitiert aus einem Gerichtsurteil, wie für einen Afrikaner in der Schweiz die Karriere zum Drogendealer beginnen kann. Wie die Afrikaner Gleichaltrige gesehen hätten, mit Markenkleidern bekleidet, unterwegs in teuren Bars, in der Tasche gleich mehrere Handys. Für die jungen Afrikaner eine unerreichbar weit entfernte Welt.
Che l'immagine di qua è mostrato come qui è il paradiso.
Und Marie-José Longchamp spricht über das Paradies in der Schweiz. Als sie einmal Geld abgehoben habe von einem Bankomat, habe ihre Mutter ausgerufen, die Mauer gibt ja Geld heraus. Longchamp sagt, man müsse ganz von vorn beginnen. Den Schweizern Afrika neu erzählen, den Afrikanern sagen, was hinter der Mauer ist, aus der das Geld gekommen ist.
Drogendealer im Tessin, das war der Bericht aus Lugano Besso von Alexander Grass. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich waren Isabel Jacobi und für die Nachrichten Rolf Heringer, am Mikrofon Martin Durer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.